Aus dem Staatsbesuch wird eine 24-Stunden-Stippvisite. US-Präsident Biden landet heute Abend in Berlin und fliegt morgen schon wieder in Richtung Heimat. Mit seinem Besuch in der ehemaligen Frontstadt des Kalten Krieges demonstriert er auch die Zusammengehörigkeit der Verbündeten gegenüber Russland. Gemeinsam mit Kanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron, Großbritanniens Premier Starmer, da wird Biden morgen über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten. Präsident Zelensky warb heute ja erneut in Brüssel dafür. Und mit dem Gepäck des US-Präsidenten ist natürlich auch die Unsicherheit über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen kurz vor der Wahl zwischen Trump und Harris. Biden in Berlin, wie stark ist der Westen noch? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Melinda Crane ist bei uns, US-Amerikanerin. Sie war lange Zeit tätig für die Deutsche Welle und ist Kommentatorin für US-amerikanische Beziehungen und Beziehungen zu Deutschland. Professor Dr. H.C. Ischinger ist bei uns. Von 2008 bis 2022 war er Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Jetzt ist er Präsident des Stiftungsrats der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz und er war Botschafter in Washington und London. Ich begrüße Professor Alexander Lippmann. Er ist Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Russland. Er ist in Moskau aufgewachsen. Und Dr. Franziska Davis ist bei uns, Historikerin mit dem Schwerpunkt Polen, Ukraine und Russland an der LMU München. Herzlich willkommen Ihnen. Herr Ischinger, der Bundespräsident wird morgen US-Präsident Biden mit der höchsten deutschen Ehrung auszeichnen. Das ist die Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Und was hat sich Biden verdient gemacht für Deutschland?
Also ich glaube, wir können diesem amerikanischen Präsidenten unendlich dankbar sein. Dieser Präsident brauchte von seinen Mitarbeitern nicht erklärt zu bekommen, wo beispielsweise Kiew liegt. Ich glaube, dass viele Senatoren im amerikanischen Senat Schwierigkeiten hätten, das so ohne weiteres im Jahr 2018 oder 20 auf der Landkarte zu finden. Dieser Präsident kannte Europa, er kannte die handelnden Personen. Er hat in Windeseile umgeschaltet, nachdem die amerikanische Politik ja doch seit Jahren, im Grunde seit Obama, darauf ausgerichtet war, immer stärker sich in Richtung Asien, immer stärker in Richtung China zu bewegen. Joe Biden verdanken wir, dass Amerika in Europa und auch in Deutschland wieder präsent geworden ist. Und ich will gar nicht die schreckliche Frage stellen, wo wären wir, wenn das nicht passiert wäre, wo wäre die Ukraine heute möglicherweise, wenn diese amerikanische Selbstvergewisserung, diese Wiederherstellung einer Präsenz als Macht in Europa nicht stattgefunden hätte. Also großer Dank.
Es ist jetzt so ein Abschiedsbesuch und viele sehen ihn ja jetzt so ein bisschen negativ, weil es jetzt so ein älterer Mann ist, der jetzt, also wo es so lange gedauert hat, bis er dann doch zurückgezogen hat. Aber Sie kennen ihn natürlich sehr lange. Sie haben ihn auf der Sicherheitskonferenz oft erlebt. Also wie haben Sie ihn erlebt?
Also ich habe ihn schon erlebt, da war ich junger Diplomat in Washington, da war er ein junger Senator. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Und der war immer ein Ausbund an Munterkeit. Er redete gerne, er redete viel, er wusste auch viel. Man wusste, wenn Joe Biden in den Raum kommt, da ist was los. Wir an der Deutschen Botschaft waren ihm immer sehr dankbar, weil wir ja unendlich viele Besucher aus dem Bundestag, aus der Bundesregierung hatten. Joe Biden als Senator stand immer zur Verfügung, diese deutschen Gäste zu begrüßen. Das kann man nicht von allen damaligen amerikanischen Senatoren sagen. Also ich habe ihn kennengelernt als einen großen Freund der Europäer, als einen klassischen Transatlantiker. Und ich hoffe, dass wir nicht in 10 Jahren sagen müssen, der war der letzte richtige Transatlantiker.
Mhm. Frau oder Herr Lippmann, fange ich mit Ihnen an. Welche Hoffnung verbindet man mit einem Besuch des US-Präsidenten in dieser Zeit hier?
Bei hierbei in Deutschland? Ja, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt, denn die Welt befindet sich in einem ziemlich instabilen Zustand. Ja? Wir sind mit Krisen auf allen Fronten umrungen und ob man wirklich weiß, wie man mit diesen Krisen umgehen wird, ist eine große Frage. Sie haben zu Recht betont, dass man in den letzten Jahren versucht hat und Joe Biden auch wirklich versucht hat, die Lösungen für einigen von diesen Krisen zu finden. Nun, wenn wir zum Beispiel auf den Ukraine-Krieg fast drei Jahre nach dem Ausbruch schauen, dann ist die Lage alles andere als erfreulich. Also das Problem, die Problematik ist jetzt viel größer, als man das erwartet hat. Also man steht vor neuen Fragen, auf die man eigentlich nicht unbedingt Antworten hat.
Mhm. Frau Crane, wie sehen Sie es? Sind die Amerikaner diejenigen, die in diesen Krisen dann doch immer die wichtigste Antwort haben?
Sie sind anführend, aber sie können es nicht mehr alleine und sie wollen es auch nicht mehr alleine. Also diese frühere Zeit, die wir jetzt die unipolare Zeit nach dem Kalten Krieg, diese Zeit ist vorbei. Die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten ist faktisch geschrumpft. Es gibt andere Mächte, die aufgestiegen sind seitdem. Amerika ist trotzdem auf jeden Fall primus inter pares. Es ist, was Wirtschaftsmacht, was militärische Macht angeht, absolut an der Spitze. Und trotzdem, es muss und kann nur in Allianzen, in Verbündnissen agieren. Und das hat es auch sehr effektiv in der Zeit von Joe Biden. Und genau deswegen ist Biden auch hier, um ein letztes Mal in seiner Amtszeit, wir wissen nicht, was kommt, aber ein letztes Mal in seiner Amtszeit sicherlich zu versuchen, die Unterstützung für die Ukraine auch festzuzurren. Er wird diesen Orden bekommen. Das ist für ihn sicher auch sehr wichtig, denn wie Herr Itschinger sagte, er ist ein großer Transatlantiker und er hat auch in diesem Sommer bei dem Gefangenenaustausch, wo Deutschland den Tiergartenmörder frei lassen musste, hat er explizit Olaf Scholz sehr dafür gedankt, dass Deutschland daran teilgenommen hat und dass
es überhaupt ist auch ein bisschen dadurch, ein Geschenk an Olaf Scholz.
Dann. Ja, es ist ein Geschenk an Scholz. Es ist auch eine Würdigung von Olaf Scholz. Und Olaf Scholz hat Biden auch gewürdigt, indem er sagte, die Kommunikation und die Arbeit mit Amerika wäre unglaublich viel besser. Das ist ein direktes Zitat, seitdem Biden im Amt ist.
Mhm. Frau Davis, inwieweit ist so ein Besuch dann mehr als Symbol? Ich habe es ja eingangs gesagt, dass Macron, Starmer und Scholz gemeinsam mit Biden ja auch über die Ukraine noch mal beraten. Ja, was erwarten Sie denn jetzt konkret von diesem Besuch?
Also ich möchte erstmal noch mal auf das eingehen, was Alexander Liebmann gesagt hat in Bezug auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das ist nicht richtig, dass der vor 2,5 Jahren angefangen hat, sondern der hat vor 10 Jahren angefangen mit der russischen Annexion und Besatzung der Krim und mit der kaum verdeckten Intervention, mit dem Angriff auf Teile des Donbass in der östlichen Ukraine. Das ist das eine und auch sehe ich es etwas anders. Also natürlich hast du völlig recht, dass es nicht...
Also der 24. Februar gilt aber für uns sozusagen...
Ja, das zeigt, wie falsch die Wahrnehmung im Westen im Grunde genommen war. Weil das, was wir am 24. Februar gesehen haben, war die Vollinvasion. Mhm. Ja, aber die Besetzung der Krim war ganz eindeutig, der Angriff im Donbass war ganz eindeutig ein völkerrechtswidriger Angriff auf ein souveränes Land. Und wenn, ich gebe dir natürlich recht, dass die Situation in der Ukraine dramatisch ist, aber wir müssen uns auch noch mal immer wieder vor Augen führen, was der Erwartungshorizont sowohl Russlands am 24. Februar 2022 war und auch vieler westlicher Beobachter, nämlich, dass die Ukraine innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen fällt und dass sozusagen die Ukraine aufgehört hat, als souveräner Staat zu existieren. Das ist Russlands Kriegsziel gewesen und das ist bis heute Russlands Kriegsziel und das hat es immerhin nicht erreicht. Aber es ist natürlich sehr wichtig, dass es das auch weiterhin und in Zukunft nicht erreicht und die Ukraine Russland besiegen kann. Jetzt, wenn Sie fragen, ganz konkret zu dem Besuch, finde ich es symbolisch interessant und auch eigentlich ein bisschen fragwürdig, dass Sie sich nur mit den westlichen Partnern innerhalb des Westens zusammensetzen, weil man muss ja unterscheiden, sozusagen der Westen als politischer Begriff und der Westen als geografischer Begriff. Und zum Westen gehört auch und fühlt sich auch sehr zugehörig Polen und die baltischen Staaten, die nordischen Staaten, die auch eine ganz viel eindeutigere und klarere Strategie in Bezug auf Russland verfolgen. Und ich halte es für unglücklich, dass die nicht einbezogen worden sind.
Es hätte natürlich einen früheren Besuch geben sollen. Mhm. Also eigentlich wollte Biden vor 2 Wochen kommen, glaube ich, oder 10 Tagen. Und dann kam der Orkan in Florida. Und deswegen, weil ursprünglich wäre mindestens Präsident Zelensky noch dabei gewesen.
Und es sollte die große Konferenz in Ramstein geben mit viel mehr Staaten. Ja, ja. Also das ist jetzt sozusagen das, was jetzt gerade noch
deswegen
so übrig
ist. Aber es wird in Polen wahrgenommen, wer dann noch dabei ist, auch bei einem abgesagten.
Okay.
Herr Ischinger, oder verschobenen Gipfel.
Zeigt sich die Ukraine, die Unterstützung der Ukraine, ist das sozusagen der Gradmesser im Moment für die Stärke des Westens, wenn wir dann auch andere Staaten da noch mit einbeziehen wollen?
Naja, ich würde schon sagen, wenn wir der Westen, und das sind in der Tat, ist zunächst mal diese Quad, die sich da morgen trifft, das passiert ja nicht jeden Tag übrigens, dass Macron, der britische Premierminister, mit dem deutschen Bundeskanzler und dem amerikanischen Präsidenten sich trifft, das ist ein Format, also bei aller Liebe für Polen und alle anderen, die in der Tat, es wäre schön, wenn die alle dabei sein könnten. Aber die Quad war das Rückgrat des Westens im Kalten Krieg und danach. Und ich finde es toll, das ist eigentlich der Orden, den Joe Biden Deutschland und seinem deutschen Kollegen Scholz verleiht, dass dieses Quad-Treffen morgen nicht in London, das würde normalerweise naheliegen, oder von mir aus in Paris stattfindet, sondern in der einzigen Nicht-Nuklearmacht, die da am Tisch sitzt. Also insoweit finde ich das toll, dass
aber
man das...
Aber der Krieg ist ja auch schon ein bisschen vorbei. Also ja, hat ja
aber,
einen
die,
Punkt,
Quad, aber die, Quad, die Quad hat über die letzten 35 Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs ihre Rolle weitergespielt. Und das ist der zentrale Kern der innerwestlichen Abstimmung. Alles andere ist drumherum. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe lang genug selber in diesem Gremium mitgewirkt.
Mhm. Ja, also ja. Ich muss da widersprechen.
Dann widersprechen Sie kurz und dann kommen wir.
Also ich gebe Ihnen natürlich recht, dass das sozusagen im Kalten Krieg die zentrale Achse war. Oder das zentrale Team, um es jetzt etwas salopp zu formulieren. Aber wie Sie auch schon sagten, der Kalte Krieg ist schon seit einiger Zeit vorbei. Und der Beitritt von Polen, von den baltischen Staaten zur NATO ist jetzt auch nicht erst gestern erfolgt. Das war der große Wunsch, dieser Staaten beizutreten. Sie fühlen sich dem Westen zugehörig. Und es ist schon lange eine Quelle von einer gewissen und ich verstehe diese Position zu sagen, warum werden eigentlich gerade wir, die jetzt auch so eine Schlüsselrolle eigentlich haben und auch in Hinblick auf die strategische und auch gesellschaftliche und politische Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, auf die Totalinvasion, doch wichtig sind. Und warum werden sie nicht einbezogen?
Aber Entschuldigung, was hat denn jetzt zum Beispiel gestern stattgefunden? Gestern hat das Verteidigungsministertreffen der NATO stattgefunden. Ja. Mit Lloyd Austin, mit dem polnischen. Jetzt findet statt der Europäische Rat. Da sitzt Polen wieder mit dem Gast Zelensky, genau mit allen anderen zusammen. Es ist doch nicht so, dass hier irgendjemand ausgegrenzt wird, sondern man hat in der Tat, ich will das einfach ein bisschen tiefer hängen, nicht wahr? Man hat hier eine Notlösung finden müssen, angesichts der Terminzwänge mit dem Hurricane und der herannahenden Wahl in den USA. Und jetzt ist das halt so, dass sich das so ergab. Also ich würde mich wirklich dagegen wehren, dass das eine sozusagen eine Ohrfeige an unsere polnischen Nachbarn ist. Das wäre schade, wenn die das in Polen so sehen würden. Die sind doch voll einbezogen. Gestern, heute, morgen, überall.
Herr Lippmann, wie würden Sie es, was denkt man, wie würde man das aus Russland wahrnehmen? Ist das ein starkes Zeichen? Auch halt eben das, was passiert mit der NATO, all das. Welche Perspektive hat man aus Russland darauf?
Naja, auf den Besuch von Biden hat man wahrscheinlich gar keine Perspektive, denn man sieht da Biden ganz eindeutig als jemanden, der ausscheidet, auch deswegen nicht mehr relevant. Und da macht man sich keine sonderlich großen Gedanken,
ob man heute noch.
Ja, man erwartet aber nicht, in diesen 3 Monaten etwas Fundamentales sich ändert. Die Frage ist eher, wie Russland grundsätzlich die aktuelle Situation wahrnimmt. Und ich glaube, gerade jetzt ist die Situation so, dass man im Kreml ziemlich optimistisch ist. Die russische Wirtschaft ist trotz den Sanktionen unglaublich resistent. Und man muss einfach ehrlich sagen, diejenigen, die auf Sanktionen gesetzt haben, haben sich geirrt. Die Effektivität war deutlich geringer, als man das erwartet hat. Die russische Armee drängt langsam voran. Und was ganz wichtig ist, man braucht keine neue Mobilmachung. Man kann genug Rekruten durch monetäre Anreize an die Front bekommen. Und das sichert, dass russisches Regime auch innenpolitisch vielen anderen Problemen umgeht. Und man glaubt, dass man einfach Zeit auf eigener Seite hat. Der globale Süden, vielleicht der letzte Punkt, hat sich der westlichen Position nicht angeschlossen. Und da scheint sich auch nichts zu ändern.
Aber der russischen auch nicht.
Aber auch nicht der westlichen. Das ist ja das Entscheidende. Für Russland braucht der globale Süden primär als die wirtschaftliche Verbindung zu der Welt. Und da läuft ja alles.
Diese globale Süden hat genau damit zu tun, weswegen ich sagte, dass die Amerikaner nicht mehr diese konkurrenzlose Dominanz ausüben können. Und wir sehen an den Aufstieg des globalen Südens und vor allem an Ländern, die versuchen, zwischen den zwei Lagern zu schaukeln. Wir nennen die Hedgers, also im Sinne davon, dass sie versuchen, ihre Wetten abzusichern, dadurch, dass sie einen sehr pragmatischen, sehr flexiblen Ansatz verfolgen und Beziehungen mit beiden Seiten kultivieren. Und das sind nicht nur Länder, die eher etwas skeptisch gegenüber den Vereinigten Staaten sind. Es sind auch Länder wie Taiwan. Taiwan liefert zum Teil Hochtechnologieprodukte an Russland über Mittelmänner. Und es ist auch VAE, also Vereinigte Arabische Emirate, was versucht, beide Seiten zu spielen, was verständlich ist aus der Sicht dieser Länder. Aber es führt dazu, dass gerade diese Sanktionspolitik, womit die Vereinigten Staaten auch vorangingen und dachten, sie bringen Russland, zwingen sie ins Knie, nicht erfolgreich gewesen sind bisher.
Und es heißt ja immer, dass wir das in der Ukraine, und deshalb unterstützt der Westen die Ukraine, weil es eben auch um unsere westlichen Werte geht. Frau Davis, was würde denn mit unseren westlichen Werten passieren, wenn die Ukraine eine Niederlage erleben würde?
Ich möchte ganz kurz vorher noch mal auf das eingehen, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Also bei der Frage der Sanktionen würde ich sozusagen als Historikerin sagen, wirklich bewerten, wie viel die bewirkt haben, kann man wahrscheinlich erst seriös aus der Rückperspektive. Aber es ist auch das Entscheidende, ist, glaube ich, gar nicht so sehr, haben Sie jetzt die Erwartung erfüllt oder nicht erfüllt. Ich meine, die Erwartung, dass man jetzt allein durch Sanktionen sozusagen Russlands Kriegsmaschinerie stoppen kann, ich glaube, die war von vornherein falsch. Und ich glaube, die hatten viele auch gar nicht. Es ist sozusagen ein Instrument von vielen. Und man muss dann auch die Frage stellen, stände denn jetzt die Ukraine oder stände Russland ohne die Sanktionen jetzt genauso da oder stände es dann noch besser da, als du es jetzt dargestellt hast. Aber der effektivste Weg, also ich finde die Sanktionen nach wie vor wichtig, also man muss es Russland so schwer wie möglich machen, die Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten, das ist nach wie vor sehr wichtig. Aber der wichtigste Hebel ist nach wie vor die militärische Unterstützung der Ukraine. Und Alexander, du hast das jetzt so sehr, also ich gebe dir in einer Sache absolut recht, nämlich dass Russland, glaube ich, der Überzeugung ist, dass es Zeit hat und dass es einen längeren Atem hat als der Westen. Und Ihre Frage oder die Frage dieser Runde ist ja, wie stark oder ist der Westen noch stark? Und ich würde sagen, ob der Westen noch stark ist, hängt vom Westen ab. Der Westen scheitert, wenn er scheitert, die europäische Friedensordnung gegen Russland zu verteidigen, dann scheitert er nicht an Russlands vermeintlicher Stärke, sondern an der eigenen Schwäche. Und ich würde das auch gar nicht so hochhängen mit, also klar, europäische Werte und so, aber es geht um was ganz Fundamentales. Einmal geht es um einen genozidalen Krieg in Europa und es geht um die europäische Sicherheitsordnung, die darauf beruht, dass staatliche, souveräne, die Grenzen souveräner Staaten nicht gewaltsam geändert werden. Und das ist ganz praktisch betrifft das jeden von uns, der in Europa lebt, wenn diese Ordnung zur Disposition steht.
Sie noch kurz dazu.
Genau. Also als Volkswirt und Politikwissenschaftler rede ich lieber über Empirie und nicht über abstrakte Konzepte. Und rein empirisch gesehen muss man ganz offen sagen, es ist nicht nur so, dass die Wirksamkeit der Sanktionen gering ist. Es gibt Elemente in Sanktionspaketen, die Putins Regime massiv gestärkt haben.
Wären Sie denn dann gegen die Sanktionen?
Ich glaube, dass die Sanktionen in heutigen Form absolut kontraproduktiv sind. Man hätte sie ganz anders gestalten müssen. Wir haben neulich mit einer Kollegin einen Artikel in der FAZ geschrieben, wo wir auch ein paar Ideen zusammengefasst haben. Die Sanktionen, die Kapital in Russland binden und Kapitalflucht aus Russland einschränken, sind auf jeden Fall nicht die Sanktionen, die wir haben wollen.
Okay, ich würde noch mal gern ein bisschen mehr auf die neue, möglicherweise neue Weltordnung schauen. Dass wir sagen, womit kann man Russland beeindrucken? Wo, Herr Ischinger, wir wissen, dass das Russland wird unterstützt von Nordkorea, Iran, China. Braucht Russland diese Unterstützung? Also ist das russische Imperium sowieso nicht mehr stark genug? Oder ist es auch der Westen, der immer schwächer wird, gerade weil es eben die Unterstützung von diesen anderen Ländern gibt?
Nö, ich würde mal sagen, an dem Tag, an dem die Waffen schweigen, wird man feststellen können, dass Russland ganz, ganz allein ist. Russland kriegt jetzt ja Waffen geliefert, weil Russland dafür auch in irgendeiner Form bezahlt und so weiter. Aber schauen Sie sich mal diese fürchterlichen Länder an, mit denen Russland sich hier sozusagen unter einer Decke wiederfindet. Also dem Club möchte ich nicht angehören. Das ist ja wirklich sozusagen das Allerletzte. Ich finde es, also wenn ich Russe wäre, wenn ich russischer Diplomat wäre, würde ich mich genieren. Und ich kenne ein paar russische Diplomaten, die sich vermutlich sehr genieren. Punkt eins. Punkt zwei, ich will noch mal was Grundsätzliches sagen. Natürlich können wir beklagen, dass die Sanktionen nicht so gewirkt haben, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Alles, was ich aus russischer Seite höre, vielleicht höre ich das Falsche, geht in die Richtung, was immer passiert, das Erste, was passieren muss, ist, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Also mit anderen Worten, so ganz schmerzfrei ist das für Russland anscheinend doch nicht. Zweiter Punkt. Russland hat kein einziges seiner Kriegsziele. Also wenn man mal 2014 weglässt, sie haben die Krim erfolgreich besetzen können und im Donbass, wie Sie vorhin gesagt haben, angefangen, diese Unruhen auszulösen und so weiter. Aber die weitergehenden Kriegsziele, die Wladimir Putin höchstpersönlich mehrfach beschrieben hat, nämlich die Entnazifizierung und sozusagen die im Grunde der Regime Change ist ja das, was er betreiben möchte, ist nicht gelungen. Und es gibt für mich überhaupt nicht ein einziges Anzeichen weit und breit, dass Russland seine ursprünglichen Kriegsziele in der Ukraine erreichen kann. Deswegen, es mag ja sein, dass man in Moskau denkt, wir haben den längeren Atem. Ich glaube, wir haben auch einen ziemlich langen Atem. Und ich bin überhaupt nicht der Überzeugung, dass jetzt der Punkt gekommen ist, bei dem wir sagen müssen, ja jetzt irgendwie...
Aber trotzdem ist Putin ja nicht bereit, sich an den Tisch zu setzen. Und Putin ist ja anscheinend noch nicht schwach
Putin
genug.
Putin wartet auf den 5. November.
Ja, der wartet
auf den 5. Ich staune, dass wir noch nicht den Namen Trump haben.
Trump sagt ja, er könnte das ganz schnell
Putin
beenden.
Putin spielt auf Zeit. Und Trump hat jetzt gerade wieder gesagt, er kann das in 24 Stunden beenden. Und sein Wahlkampagnenleiter hat das bestätigt. Er sagte, Trump weiß genau, wo die Druckpunkte sind und wir zwei Anrufe machen, also einmal nach Kiew, einmal nach Moskau und dann ist die Sache gelaufen. Und ich glaube, es ist auch deswegen kein Zufall, dass das Quad sich jetzt gerade trifft, weil ein Weg, den Trump gehen könnte, wenn er den Krieg beenden wollte, sehr schnell wäre, einfach alle geheimdienstliche Informationen an Ukraine abzuschneiden, also keine Information mehr liefern. Großbritannien hat aber auch sehr, sehr gute, feste Geheimdienstinformationen. Korrigieren Sie mich bitte, Herr Ischinger, wenn ich klar, Unrecht habe. Richtig. Aber ich denke, das ist sicher ein Thema, was morgen besprochen wird. Denn eigentlich ist dieses Treffen ein Treffen dazu, wie machen wir das Ding Trump-fest, im anderen Worten Trump-proof. Also wie können wir versuchen, die Hilfe für Ukraine so sicher zu machen, dass sie nicht total zusammenbrechen, wenn Trump gewählt wird. Und ich kann auch nachher was sagen zu NATO und Trump. Aber erstmal zur Hilfe an Ukraine wissen wir, dass er und J.D. Vance fest damit rechnen, dass sie es einfach jetzt abbrechen. Und dass sie einen genauen Plan haben, wie ein Friedensabkommen auszusehen hat. Und deren Plan sieht komischerweise sehr ähnlich aus wie Putins Vorstellungen. Es wäre eine Einfrierung der jetzigen Situation an der Demarkationslinie, die wir jetzt haben. Das heißt, Ukraine würde viele Gebiete abtreten müssen. Und Ukraine müsste neutral bleiben. Ukraine sollte laut Trump und J.D. Vance, ja, doch.
Nicht laut Putin.
Laut den beiden soll Ukraine neutral, soll niemals NATO-Mitglied und auch nicht Mitglied anderer Bündnisse werden. Das heißt wahrscheinlich EU nach Trump und Vance.
Er sagt ja immer, er würde es schaffen, diesen Krieg zu beenden. Ist das ein Zeichen, Frau Davis, von Stärke oder von Schwäche?
Das ist ein Zeichen von Realitätsverlust, würde ich sagen. Also nochmal mehrere Dinge. Also ich bin völlig bei Ihnen. Ich habe es ja auch selber schon gesagt, dass die ursprünglichen Kriegsziele oder die gegenwärtigen Kriegsziele, nämlich die Zerstörung der Ukraine als Staat und Nation, das Ende ihrer Souveränität, ist nicht erreicht. Gleichzeitig muss man sich aber schon klar machen, dass es weiterhin die Situation in der Ukraine ist, dass sie vom Westen, zu wenig zum Siegen und zu viel zum Sterben bekommt. Und das ist eine dramatische Situation für die Ukrainer und Ukrainerinnen und hat einen sehr hohen Preis für die Menschen dort, für die Gesellschaft, für die Soldaten und Soldatinnen an der Front. Und wenn wir jetzt von Gebietsabtretung sprechen, dann muss ich noch mal wirklich sagen, das wäre das Ende der europäischen Friedensordnung. Das ist wirklich auch überhaupt nicht sicherheitspolitisch im Interesse zumindest all derjenigen Personen in Europa, die weiter ein selbstbestimmtes Leben in Sicherheit und Freiheit führen wollen. Und zu Ihrem Punkt, für was Sie skizziert haben von Vance und Trump, zeigt aber eben auch den Realitätsverlust, weil selbst dieses sogenannte Einfrieren, ich mag den Begriff nicht, weil er verdeckt, dass in den russisch okkupierten Gebieten der Ukraine ein Genozid an den Ukrainern und Ukrainerinnen stattfindet, eine Entukrainisierung. Sie haben was Putin Denazifizierung nennt, dieser Kampfbegriff, bedeutet ja eigentlich eine Auslöschung der Ukraine als kulturelle Identität, als Nation, als Sprache und so weiter. Aber selbst das will Putin ja nicht. Also selbst dieses sogenannte Einfrieren an den jetzigen Grenzen will er ja nicht, weil dann würde trotzdem noch mit Kiew, mit der Zentralukraine, es eine souveräne Ukraine geben. Mhm. Also es ist Realitätsverlust, aber nicht desto weniger ein sehr, sehr gefährlicher Realitätsverlust. Mhm.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen schauen auf die Rolle, die USA spielen, die Europa spielen. Wenn wir sagen, in den USA wissen wir nicht, was kommt nach dem 5.11., dann ist aber doch, und jetzt, wenn die vier da morgen zusammensitzen, sich überlegen, wie kann man das Trump-proof dann machen, unsere Außenpolitik. Herr Ischinger, wo sehen Sie denn jetzt, wenn man sagt, wenn der Westen stark bleiben will, was ist dann die Aufgabe Europas?
Ja, ich möchte eigentlich ungern jetzt Europa und die USA voneinander trennen in dieser Frage des richtigen oder falschen Umgangs mit der Ukraine.
Ich glaube, wir können ja auch allgemein, wenn man etwas mehr auf die globale Ordnung schaut.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht die falschen Signale an Moskau schicken. Und jedes Signal, was ein Zeichen von Unentschlossenheit oder Schwäche oder Zweifel zum Ausdruck bringt, ist ein falsches Signal an die Moskauer Adresse. Ich würde also hoffen, dass alleine schon aus dem morgigen Treffen ein Signal hervorgeht, das man in Moskau interpretieren wird, die halten es auch noch eine Weile durch.
Und dass der Kanzler in bestimmten Punkten zögerlicher ist mit der Lieferung von weitreichenden Waffen, ist das ein Zeichen von Zögerlichkeit?
Wird das so wahrhaben? Ja. Ich habe meine persönliche Meinung dazu verschiedentlich gesagt. Ich wiederhole es gerne noch mal. Ich bin der Meinung, dass der Westen, Joe Biden genauso wie unsere Bundesregierung, es besser machen könnte, als einfach zu sagen, wir haben Sorge, dass wenn wir weiterreichende Waffen, dass dann die russische Seite so und so reagieren könnte, dass also eskalatorische Schritte ergriffen werden könnten. Ich bin dafür, den Spieß rumzudrehen und tatsächlich der russischen Seite zu signalisieren, weitere Bombardierungen von beispielsweise Krankenhäusern oder anderen zivilen Einrichtungen werden zur Folge haben, dass wir mehr und weiterreichende Waffen liefern. Mit anderen Worten,
das hat Friedrich Merz im Bundestag auch
gesagt. Friedrich Merz hat wiederholt, was ich seit Wochen schreibe. Und ich finde es auch richtig, dass er das tut. Es wäre ja merkwürdig, wenn ich ihm widersprechen würde. Ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz. Er kann das als Oppositionsführer natürlich auch leichter sagen als ein Bundeskanzler, der die Verantwortung trägt. Ich habe großen Respekt vor der Last der Verantwortung, die ein Joe Biden und ein Olaf Scholz tragen. Die müssen sich in der Tat fragen, kann die Entscheidung, die ich hier treffe oder die ich morgen gemeinsam mit den Partnern treffe, kann die verhängnisvolle Folgen haben? Das ist etwas, was einem schlaflose Nächte bereiten kann. Und davor muss man schon ein bisschen Respekt haben. Aber dieses Rumdrehen des schwarzen Peters der russischen Seite zu sagen, ihr habt es selber in der Hand. Es ist eure Entscheidung, weiter zivile Objekte zu bombardieren, dann wisst ihr, was passiert.
Immerhin haben die westlichen Mächte immer wieder auch Kompromisse schließen können, zum Beispiel mit dieser sehr umstrittenen Frage, ob man Langstreckenraketen auf Ziele in Russland richten darf, gab es die Kompromisslösung innerhalb der NATO, dass die Länder das einzeln entscheiden. Also Zögerlichkeit, ja, vielleicht, aber immerhin eine Kompromisslösung, womit die anscheinend auf jeden Fall die Engländer leben können. Und also die wollten vorpressen und preschen und die Amerikaner eben nicht in diesem Fall. Ich glaube, es ist wie diese Frage, ist die Demokratie effektiv in der jetzigen Weltordnung? Sie bewegt sich langsam manchmal und sie ist auch oft eher reaktiv als proaktiv. Und dennoch, es ist der beste Weg, mehrere Partner zusammen in Bewegung zu setzen.
Aber es ist ja nicht nur Russland, Europa, USA. Wir haben ja auch noch ganz andere Player, wenn wir auf China schauen, auf Indien. Herr Lippmann, wie sehr oder was würden Sie sich da wünschen vom Westen, wie er darauf reagieren soll? Welche Bedrohung ist das auch?
Das ist eigentlich ein wunderbarer Punkt, denn er erlaubt mir, etwas hinzumerken dazu, was Sie gesagt haben, Herr Eschinger. Es ist tatsächlich der Fall, dass Russland keine Werteverbündete hat. Interessanterweise glaube ich auch nicht, dass Moskau solche Verbündete haben will. Also wenn man schaut, wie Russland mit Verbündeten, mit denen man formale Abkommen hat, wie Armenien umgeht, dann merkt man auch ganz klar, das ist überhaupt nicht das Ziel. Was allerdings Russland hat, und da muss ich leider ehrlich sagen, ist diese Lage nicht so gut für den Westen. Es gibt genug Länder, die eine Art strategische und taktische Kongruenz haben. Mit konkreten Zielen, die Russland verfolgt. Und da ist natürlich China ganz wichtig. China hat ebenso wie Russland ein Interesse an der strategischen Eindämmung des westlichen Einflusses, sowohl in konkreten Regionen wie Zentralasien als auch auf globaler Ebene. China hat ebenso wie Russland eine klare Vorstellung, dass die globale Wirtschaft nicht so stark vom Westen abhängig sein muss. Und in dieser Hinsicht, es geht nicht darum, dass die Länder einander als beste Freunde wahrnehmen, aber die Ziele, die sie verfolgen, die stimmen einfach objektiv überein. Das stimmen die Ziele der Regime und die Ziele dieser Länder. Und es kann Unterschiede geben, aber in vielen Situationen reicht es aus. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich Ihnen völlig recht gebe. Wir beobachten ganz klar die Abnahme des westlichen Einflusses und überhaupt der Resonanz, die die USA in der globalen Welt generiert.
Ich glaube, Frau David erst und dann Sie.
Eine Sache zu den Reichweiten. Also ich komme gerade aus der Ukraine und diese Entscheidung des Westens, also das nicht, oder gut, es gab, ich will Ihnen überhaupt nicht widersprechen, dass Demokratien besser sind als Diktaturen langfristig und effizienter, aber diese Entscheidung ist einfach den einzelnen Ländern zu überlassen. Gut, okay, aber die einzelnen Länder haben entschieden, es nicht aufzuheben. Und das ist für die Ukrainer und Ukrainerinnen bedeutet das eigentlich, dass sie sozusagen mit den Händen hinter dem Rücken verbunden kämpfen sollen, militärische Ziele in Russland nicht angreifen dürfen, bevor genau von diesen Militärbasen eben Krankenhäuser, ukrainische Wohnhäuser, Zivilisten, kritische Infrastruktur, all das angegriffen wird. Und wir haben ja gesehen, dass diese vermeintlichen roten Linien von Moskau bei vergangenen Waffenlieferungen eben nicht dann auch von Moskau nicht eingehalten werden. Ich glaube, das ist ein Element der psychologischen Kriegsführung. Und wenn du jetzt sagst, Alexander, für den Westen sieht es nicht gut aus, ich würde es etwas anders formulieren, oder ich habe es schon formuliert, ich wiederhole es nochmal, ist, wir haben aber immer noch, oder der sogenannte Westen hat immer noch Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich glaube, man sollte nicht, indem man Russland größer redet, als es ist. Russland ist trotz allem ein unattraktives Land in jeder Hinsicht. Es führt nicht nur einen genozidalen Angriffskrieg, es hat eine nicht zukunftsfähige Wirtschaft. Und bei den chinesisch-russischen Beziehungen würde ich eher sagen, gut, dann hat Russland eine Zukunft als Juniorpartner Chinas. Also der Westen
hat aber dann große Auswirkungen auf die globale Ordnung.
Ich würde sehr gerne zwei Punkte aufgreifen. Und das eine wäre, was könnte und müsste Europa machen? Also Europa verfügt eigentlich über sehr großes Potenzial. Es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nominell. Es ist eine der drei größten Handelsakteure. Es ist der größte Geber von Entwicklungshilfe in der Welt. Und es hat sehr viel Softpower. Und ich erlebe das immer wieder. Ich war in diesem Jahr in Georgien, Armenien. Man spricht da mit Menschen und die sehnen sich nach Europa und sie achten Europa. Und wir machen zu wenig daraus. Also Europa könnte sehr viel mehr mit dieser Softpower machen und Europa müsste jetzt all dieses Potenzial übertragen in geopolitische Macht. Es ist ein langfristiges Projekt, aber es ist ein wesentliches, ein sehr wichtiges Projekt, dass Europa statt ein Binnenprojekt, dass es wirklich ein Außenprojekt wird. Und das würde bedeuten, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit Leben zu füllen, wirklich da voranzuschreiten. Und es würde auch bedeuten, mit den Amerikanern, falls Donald Trump nicht gewinnen sollte, mit ihnen die Regeln der jetzigen internationalen Ordnung neu zu überlegen und umzugestalten. Denn diese Regeln, wir halten uns selbst sehr oft nicht an diesen Regeln, gerade die Amerikaner. WTO ist für die Amerikaner eigentlich schon tot. Mhm. Und das ist nur ein Punkt. Okay, also jedenfalls, da ist sehr viel, was gemacht werden muss,
mehr machen, sagen Sie,
für diesen bundesübergreifenden Staaten im globalen Süden ein attraktives Angebot zu machen, damit sie nicht Russland und China als eigentlich die attraktiveren Partner sehen.
Herr Ischinger, was wäre da eine gute Möglichkeit? Wo könnte man da sozusagen loslegen? Weil wir merken ja gerade auch, dass die Diskussion über die Unterstützung der Ukraine gerade hier auch nochmal in eine andere Richtung geht. Dass viele Leute auch sagen, wir wollen das so nicht mehr.
Das europäische Projekt, was vor 7 Jahrzehnten oder mehr aus der Taufe gehoben wurde, war und ist bis heute geblieben ein Projekt der Integration. Also wir arbeiten enger zusammen, wir geben teilweise unsere Souveränität auf. Ein großartiges Projekt, noch lange nicht vollendet. Der Binnenmarkt ist immer noch nicht vollendet, die Kapitalmarktunion wartet auf ihre Vollendung und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass Sie einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen haben, Herr Melinda. Was wir eigentlich brauchen in der Europäischen Union, ist ein zweites Projekt. Nicht um die Integration zu ersetzen, sondern um die Integration nach außen abzuschützen, zu beschützen. Keiner hat das besser ausgedrückt als Emmanuel Macron, als der schon vor 2, 3 Jahren davon sprach, dass man ein Europa braucht, das uns schützt, une Europe qui protège. Und das ist genau der Punkt.
Aber hat nicht die NATO genau diese Aufgabe?
Naja, die NATO hat dann die Aufgabe, wenn die NATO das kann und will. Und das bedarf natürlich der aktiven Führungseigenschaft durch die USA. Und was ist, wenn die dann in einem bestimmten Fall oder in einer bestimmten Konstellation nicht da ist? Und ich glaube, dass unser amerikanischer Partner langfristig erwartet, dass wir selber uns um unseren Kontinent kümmern können. Es wird immer so sein, dass der nukleare Schutzschirm für Europa hoffentlich auf Dauer weiterhin von den USA getragen wird. Aber die Fähigkeit, Europa selbstständig zu verteidigen, gegen jegliche möglichen konventionellen, nicht nuklearen Angriffe, das ist unsere Aufgabe. Und wenn ich das noch ganz schnell hinzufügen darf, dafür ist die Europäische Union, so wie wir sie heute haben, natürlich ganz schlecht ausgerüstet, weil wir, und ich weiß, wovon ich rede, nicht wahr? Wir treffen drittklassige Entscheidungen in Brüssel und machen uns tagelang Gedanken, ob wir in einer außenpolitischen Frage den Konsens unter allen 27 hinkriegen. Da lacht der Rest der Welt, weil wir natürlich in fast allen Fällen nicht entscheidungsfähig sind. Die Europäische Union, um ein dramatisches Beispiel des letzten Dreivierteljahres oder des letzten Jahres zu zeigen. Die Europäische Union ist in Sachen Gaza-Krieg, Israel etc. pp. Total in ihre Einzelheiten zerfallen. Warum? weil wir nicht das Mehrheitsprinzip haben. Und das sind ganz,
die auch schon so lange in Europa, dass man das ändern müsste.
Das sind ganz, ganz schwierige Themen. Und ich persönlich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wenn die Lage so ernst ist, wie wir sie hier auch zu Recht als ernst schildern, dann ist es gar nicht verkehrt, wenn man sich mal an kluge Überlegungen erinnert, die vor über 30 Jahren von einem vorgetragen wurden, der leider nicht mehr unter uns ist, Wolfgang Schäuble, der diese Idee eines harten Kerns, ja, mit möglichen konzentrischen Kreisen drumherum, gerade für die Sicherheitspolitik entwickelt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es in den kommenden Jahren wichtig sein wird, dass man sich an solche Überlegungen wieder erinnert. Denn alle 27, einschließlich Ungarn, jetzt sozusagen in ein Europa der Verteidigung mit gemeinsamen Zielsetzungen zu verwandeln, das stelle ich mir als ganz besonders schwer vor.
Herr Lippmann, was würden Sie sich wünschen? Wo kann Europa jetzt Stärke zeigen, außer vielleicht auch in der Ukraine?
Ich weiß, wir werden jetzt wieder auf ein anderes Thema springen, aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, was eigentlich dieses Warm Glow, diese Attraktivität von Europa bestimmt. Und das ist ganz klar Wohlstand, ökonomische Performance. It's economy stupid. In dem Kalten Krieg war der Westen attraktiver.
Mehr als die Freiheit.
Ich vermute ja, weil es keine Freiheit ohne Wohlstand geben kann für die meisten Menschen. In dem Kalten Krieg hat der Westen gewonnen, weil es eben wirtschaftlich viel effizienter war. Und da würde ich tatsächlich sagen, sind die Baustellen, an denen man massiv arbeiten muss, vielleicht nicht mit Biden, aber in der Bundesregierung. Es geht um schnellen wirtschaftlichen Wachstum, um Liberalisierung der Wirtschaft, um Sicherung des Wohlstandes. Und wenn das gelingt, dann wird Europa diesen Warm Glow gehalten. Wenn es aber nicht gelingt, und die Gefahr ist ja da, dann werden wir leider keine guten Entwicklungen sehen können.
Könnte ich noch mal ganz kurz dazu was sagen? Also ich würde Freiheit nicht so schnell einfach abschreiben als sozusagen ein Nebeneffekt von Wohlstand. Wir sehen ja eigentlich gerade, dass gerade die Länder, die eigentlich besonders viel Wohlstand haben, also etwa Deutschland im Vergleich etwa zu den baltischen Staaten, auch im Vergleich zur Ukraine, wo um Freiheit gekämpft wird, da hat Freiheit sehr wohl einen Wert auch an sich. Ja, ich will nicht sagen, dass Wohlstand irrelevant ist, aber Freiheit ist enorm wichtig, enorm mobilisierend. Und viele auch in Ostmitteleuropa, also die ostmitteleuropäischen westlichen Staaten, die begreifen sehr wohl, dass es auch natürlich jetzt um Freiheit geht. Die Ukrainer begreifen das sowieso. Man könnte sagen, Ukraine ist in gewisser Weise gerade das westlichste Land Europas, weil da sozusagen dieses westliche Projekt verteidigt wird.
Und Armenien weiß man das auch sehr zu schätzen.
Und ich kann auch nur noch mal wirklich appellieren, die Gefährlichkeit, nicht eben nur für die Ukraine, des russischen Angriffskriegs zu betonen. Also ich wundere mich sehr über die Debatten in Deutschland, wo ich doch gerade denke, gerade die Deutschen müssten aus ihrer Geschichte gelernt haben, dass wenn Diktatoren sagen, was sie vorhaben, glaubt es ihnen lieber.
Ja, und aber Putin, es ist ja auch nicht so, als würde Deutschland die Ukraine nicht unterstützen.
Nein, aber wenn wir jetzt so, wir sprechen über Verhandlungen, die überhaupt nicht möglich sind gerade. Es ist eine Parallelrealität.
Kurz noch, ich muss auf die Sendezeit achten.
Ganz kurz, ich glaube, eins der zentralen Probleme in unserer eigenen deutschen Debatte über die Ukraine und wie man damit umgeht, ist, dass viele den eigentlichen Kern der von Olaf Scholz damals ausgerufene Zeitenwende noch nicht verstanden haben. Es wird so getan, und das finde ich persönlich ganz furchtbar, weil ich ähnlich wie Sie auch relativ häufig in der Ukraine bin und genau sehe, wie schrecklich das dort rezipiert wird. Wir definieren sehr häufig das, was wir hier für die Ukraine tun, militärisch, politisch, ökonomisch, finanziell, als Charity. Also wir tun was für diese arme Ukraine, die ja da sonst darbt oder nicht überlebt. Wir haben nicht hinreichend in unserer eigenen Bevölkerung es verstanden, dazu, dass es um uns selber geht.
Genau, absolut.
Um fundamentale Prinzipien unserer Lebenswirklichkeit.
Dass es um uns geht, genau. Vielen Dank, Herr Ischinger. Ich bedanke mich für die Diskussion, Frau Davis, Herr Ischinger, Frau Crane und Herr Lippmann. Bis dann. Tschüss.